Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Herr Linke, wo steht das Depot heute im April 2024?
Also, jetzt gerade soeben haben wir einen Stand erreicht von 108.000 Euro inklusive des Cash. Dazu muss ich eines sagen, das absolute Allzeithoch des Depots war bei 107.000 vor einem Monat. Es sind ja jetzt noch 1.000 dazugekommen. Was erfreulich ist natürlich, dass wir jetzt quasi auf diesem Level des Allzeithochs geblieben sind, trotz der Korrekturen der letzten Wochen.
Und haben auch vor, in 2024 in diese Projekte weiter zu investieren, um eben vorbereitet zu sein, wenn es hell wird, dass wir nicht nackt dastehen.
Die EZB macht nichts. Alles gut? Naja, so war es gedacht. Die nächste Zinssitzung steht nun am 6. Juni an. Kommt dann die Zinswende? Darauf deutet einiges hin. Es gibt Hinweise von Lagarde. Die EZB lässt den Leitzins bei 4,5%. Aus dem Börsenradio-Studio B meldet sich Peter Heinrich und im Studio A interviewt Andy Groß. Und trotzdem ist sie weg, die 18.000er-Punkte-Marke. Der DAX erholt sich am Nachmittag nach dem wie erwartet ausgefallenen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank nur kurz und ringt dann aktuell mit den Kursen von 18.000 Punkten. Roter Start auch an der Wall Street. Der DAX schloss am Ende des Xetra-Handels 0,8% im Minus bei 17.954 Punkten. Im Tagestief lag er bei 17.865 Zähler. Der Euro Stoxx 50 notiert ebenfalls 0,8% im Minus 4.961. Und in Wien der ATX als Total Return 7.974 Punkte, minus 0,6%. Und UBM 18,65 Euro plus 0,3%. Dazu gleich mehr. Die Telekom-Aktie heute mit Ex-Dividende.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo, Herr Linke, servus.
Guten Morgen, Heinrich, und guten Morgen, liebe Zuhörer.
Ja, wir werden in diesem Podcast natürlich auch wieder auf unser Börsenradio Herr Linke Echtgelddepot blicken, aber zum Anfang erstmal die Marktlage diskutieren. Schauen wir doch einfach mal das letzte Quartal an. Der beste Index in Europa war der Euro Stoxx 50, der hat knapp 12% geschafft. Der DAX war knapp an der 10%-Marke dran, der S&P 500 9%, Nasdaq ist bei 7,6%. Also wenn wir mal so eine Mischrechnung machen, können wir sagen, im Schnitt 10% sind die Indizes gestiegen im ersten Quartal. Wäre ja schön, wenn das so weitergehen würde. Mal 4 würde bedeuten, alle Indizes steigen 40% pro Jahr. Das wird wohl nicht passieren. So wird es nicht weitergehen. Aber the trend is your friend. Aber wie lange noch? Wann endet so eine Rallye mal?
Also Sie haben jetzt, Herr Heinrich, wieder Fragen gestellt, wo ich für diese Frage jetzt eine halbe Stunde brauchen würde, alleine, um diese zu beantworten. Wir müssen etwas zurückschauen. Wir müssen uns mal anschauen, was ist passiert nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Es gab eine lange, lange Epoche einer nie dagewesenen Aktionen der Notenbanken. Das Ganze wurde dann noch einmal nachgedoppelt durch den Start von Corona. Das heißt, wir haben im Prinzip nichts anderes als einen sehr langfristigen Trend zurück zu einer Recovery, die uns auf den Stand vor Lehman führt. Hört sich zwar jetzt ein bisschen weit geholt her, ist es aber gar nicht, denn mit dem Fall von Lehman Brothers hatten wir eine ganz klare Situation, wo das Geld als Zahlungs- und Leistungsausgleich unserer Gesellschaft am Abgrund stand. Danach, die Geschichte kennen wir ja, Notenbanken haben geliefert, sie haben gefeuert und das System wurde gerettet. Wir haben einen beispiellosen langen Zeitraum ohne Zinsen gehabt. Die Staatsverschuldungen haben... Die Philosophie hat sich geändert. Die Anlageklasse der Obligationen, also der Bond an sich, war ja nicht existent. Und danach ist, wie gesagt, eine Situation entstanden, durch weitere Paukenschläge wie Fukushima, geopolitische Risiken wie Trump, wie der Brexit und dann letztendlich dann auch Corona. Und das alles sind diese Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass wir einen Kollaps gesehen haben bei den Märkten im 22. Dann haben wir eine Explosion auf der Zinsebene gesehen. Dann haben wir eine Inflationsexplosion gesehen. Und das Ganze ist dann übergegangen in die Situation der Stabilisierung. Soweit zu der Geschichte, die jedem Jahr bekannt ist. Und jetzt zu Ihrer Frage. Wir hatten in sehr vielen Gesprächen darüber geredet, immer diese Rallye. Erst war es dann No Alternative, also TINA und FOMO, Fear of Missing Out. Dann kam die Welle der Technologietitel natürlich, dann kam die Magnificent 7, jetzt heißt es schon wieder anders, jetzt sind das die Fantastischen 4. Diese ganzen Entwicklungen haben jetzt zu einer ganz simplen Situation geführt. Jetzt kommt die Erholung in die Breite. Deswegen ist der Eurostoxx auch derjenige, der am meisten profitiert hat. Viel weniger als zum Beispiel Nasdaq oder auch der DAX, der irgendwie um die 7 liegt seit Beginn des Jahres. Sie haben es vorhin gesagt. Und jetzt gewinnt das Ganze an Substanz, jetzt gewinnt das Ganze an Breite und jetzt gewinnt das Ganze an Stabilität. Die Ertragssaison beginnt ja bekanntlich jetzt die Tage und das wird immens wichtig sein. Da werden wir im nächsten Gespräch natürlich noch spezifisch und sehr speziell darauf zu sprechen kommen. Wie verdient KI? Wie performt es weiter? Was machen die Highflyer? Da gucken wir uns genau nochmal zum Schluss in unserem Börsenradio-Depot an. Aber das ist zusammengebrochen eigentlich die Situation seit unserem letzten Gespräch.
Heute unter anderem im Programm: Neuer Apontis-CEO Wohlschlegel sagt, machen jetzt mit weniger mehr. Höhere Prognose nach Novartis-Partnerschaft. Und natürlich Herr Linker, wie schon gehört, Nvidia fast 1000% plus. Jeder würde sagen, hey, da muss man Gewinne mitnehmen, aber bei uns ist das Prozedere etwas anders. Und Stemmer Imaging, die Jahreszahlen 2023, CFO Bültler sagt, Bodenbildung abgeschlossen, Markteintritt USA. Und noch deutlich mehr im Programm. Schauen wir auf die Marktlage im Detail. Die DWS Group Europa Volkswirtin Ulrike Carstens zieht die EZB auf Kurs zu einer ersten Zinssenkung im Juni. Angekündigt mit einer Reduzierung des Einlagensatzes um 25 Basispunkte eben auf 3,75%. Die Entscheidung hängt von der Entwicklung der Lohndaten ab, von denen erwartet wird, dass sie auf weitere Abschwächung anzeigen. Trotz der Aussicht auf Lockerung bleibt die EZB eben vorsichtig, betont die Abhängigkeit von Wirtschaftsdaten und lehnt eine feste Zinspfadvorhersage ab, was auf eine nur langsamere Abkehr von der straffen Geldpolitik hindeuten könnte.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Ja, guten Tag, mein Name ist Thomas Winkel, ich bin der CEO der UBM Development AG, einem der größten Holzbau-Developer in Europa.
Mit dem strategischen Fokus auf Green and Smart Building in den Großstädten wie zum Beispiel Wien, München, Frankfurt oder Prag. Herzlich willkommen beim Börsenradio, ich bin Andi Groß. Herr Winkler, das Jahr 23, das bezeichnen Sie als das Annus Horribilis der Immobilienbranche. Wie schlägt sich denn die UBM mit ihrem Holzweg?
Naja, besser als die meisten anderen. Und ich habe heute schon einen Kommentar zu meinem eigenen Post hinzugefügt. Resilienz und relative Stärke sind die Themen, aber daraus können Sie schon erkennen, das ist einigermaßen defensiv, was aber nicht weiter verwundern kann bei 580 Pleiten in der Developerbranche in Deutschland und der größten Pleite, die in Österreich jemals stattgefunden hat, zumindest in der Zweiten Republik, die auch einen Developer betrifft.
Anders formuliert, es ist alles Schlechte schon gesagt, was man in der Immobilienbranche sagen kann. Jetzt kann es nur noch bergauf gehen?
In der Absolutheit würde ich es auch nicht sagen, weil ich glaube, dass die Folgen dieses schnellsten Zinsanstiegs seit Generationen, der nicht nur, aber vor allem die Immobilienbranche am falschen Fuß erwischt hat, zu wenig Zeit zur Anpassung gewährt hat. Also, ich rechne nicht mehr mit 580 Insolvenzen in Deutschland im 24er Jahr, aber ich rechne auch nicht damit, dass jetzt alles schon zusammengekehrt ist und die eine oder andere wird ja weiterhin prominent in der Zeitung aufscheinen. Für uns ist es so, dass wir jetzt quasi, und das habe ich heute auch in dem Conference Call gesagt, in der dunkelsten Stunde der Nacht sind und dann vergisst man manchmal, dass es aber wieder morgen wird.
Wann wird's denn morgen?
Ja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich zumindest was schreiben, was einen Nobelpreis verdienen würde. Und ich glaube, es herrscht Einigkeit, dass ein Zinssenkungssignal der EZB, die ja gerade parallel zu unserem Gespräch am Tag zwar nicht unmittelbar bevorsteht, aber noch in diesem Jahr zu erwarten ist. Und wenn Sie sich die nach unten revidierten Wachstumsprognosen, die eigentlich Rezessionsprognosen sind, anschauen und die Inflationsraten, die ja im Großteil Europas mittlerweile wieder auf 2-3% liegen, dann darf man sich auch nicht von der Inflationsrate in den USA im März, die wieder nach oben leicht gegangen ist, beeinflussen lassen. Aber es wird ein längerer als erwarteter und steiniger als erwarteter Weg zurück zu einer neuen Normalität.
Eine Dividende zahlen Sie nicht. Hat mich gewundert, nicht, dass Sie sie nicht zahlen, sondern dass Sie überhaupt darüber nachdenken. Könnten Sie denn zahlen bei Verlust?
Ja, wir haben ja Rücklagen, aus denen wir das sehr wohl bezahlen könnten. Und wir verfügen ja auch über mehr als 150 Millionen Liquidität zum Jahresende. Das ist eben eine theoretische Betrachtungsweise. Wenn es keinen Gewinn gibt, gibt es auch nichts zu verteilen. Also es geht so weit, dass in der Hauptversammlung der Tagesordnungspunkt Gewinnverteilung gar nicht genannt werden muss. Es gibt niemanden in der UBM, inklusive natürlich auch mir, der einen Bonus bekommt, weil einen Bonus kriegt man auch nur, wenn es was zu verteilen gibt. Und insofern haben Sie recht, es ist ein No-Brainer zu sagen, in so einem Jahr, auch wenn es nicht operative Buchwertverluste sind, über die wir hier sprechen, ist es geboten, aus Vorsichtsgründen und nicht nur aus Solidaritätsgründen auf eine Dividende zu verzichten.
Kommen wir zu den Firmenmeldungen. VW stärkt seine Präsenz in China mit einer Investition von zusätzlichen 2,5 Milliarden Euro in Anhui, um die Entwicklung und Produktion neuer Modelle in Zusammenarbeit mit Xipeng zu fördern. Airbus sieht sich aufgrund des Produktionshochlaufes des A320neo zu steigenden Kosten konfrontiert, plant aber eine Erhöhung der Produktionsrate auf 75 Maschinen pro Monat bis 2026.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Ja, mein Name ist Erwin Hof. Ich bin in der Wiener Börse für den Bereich Finanzbildung zuständig. Wir machen sehr viel für Schulen, Schulvorträge. Wir haben Unterrichtsmaterialien aufbereitet für Lehrer und in der Erwachsenenbildung. Bin ich Leiter der Wiener Börseakademie. Das ist eine Einrichtung, wo wir sehr viele unterschiedliche Seminare anbieten für angehende und bereits aktive Privatanleger.
Sie machen Finanzbildung hier? Ihr Thema, und was ich sehr schön fand, ist Ihre Aussage von dem Vortrag, investieren an der Börse ist eine Fernreise und kein Tagesausflug. Wie weit geht denn die Fernreise?
Sie geht ja sehr weit und vor allem auch sehr lang. Und das war auch mein Einstieg heute eben bei meinem Vortrag, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Anleger gerade mal seinen Tagesrucksack packen und sagen, naja, jetzt geht's los, dann wird schnell ein Broker ausgesucht, dann investiert man in das ein oder andere Produkt und hat sich aber im Vorfeld noch nicht ausreichend Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich mein Ziel, mein Anlageziel, mein Anlagehorizont, verstehe ich das Produkt, in das ich investiere, wie schaut es mit den Chancen und Risiken am Markt aus, langfristige historische Renditen kann man sich ja heraussuchen. Und deshalb habe ich gesagt, naja, gehen Sie das so an wie eine Fernreise. Wenn Sie eine Fernreise planen, Sie machen sich schlau über das Land, über die Gepflogenheiten dort. Wie komme ich denn überhaupt in das entsprechende Land? Bei einer Fernreise wird man wahrscheinlich das Flugzeug nehmen. Gehe ich alleine auf Reise mit der Familie oder mit Freunden? Wie schaut es dort mit Essen und Trinken aus? Mag ich das alles? In welcher Jahreszeit treffe ich dort ein? Es kann ja trotzdem irgendwann mal regnen, selbst wenn ich im Sommer dorthin fahre und so weiter und so fort. Und so sollte man dann auch den Vermögensaufbau angehen, sich erst einmal in Ruhe schlau machen und dann Schritt für Schritt umsetzen.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bruno Wohlschlegel. Ich bin seit 1. September 2023 der CEO von Apontis Pharma. dem Marktführer für Single-Pill-Kombinationen im deutschen Pharmamarkt.
Einfach vielfach besser, hatte ich mal gelernt, die Single-Pill-Company. Seit Mai 21 an der Börse, das sind jetzt 3 Jahre. Und Herr Wohlschlegel, Sie haben es gesagt, seit etwa einem halben Jahr sind Sie jetzt am Ruder. Zuvor hieß es dann, ja, so ein bisschen dramatisch, Prognose weg bei Apontis, Chef weg. Das hört sich an nach richtig turbulenten Zeiten. War das so?
Ja, angefühlt hat sich's für viele so. Und die Ergebnisse waren natürlich auch dazu angebracht, zu sagen, da gibt's vielleicht ein Problem zu lösen oder vielleicht ist nicht alles so, wie es sein soll. Aber, das sage ich gleich dazu, Apontis Pharma ist ein Unternehmen mit einer hervorragenden Perspektive, weil, was sich nicht verändert hat seit dem IPO und seit der Ausgründung, Apontis Pharma hat ein hervorragendes Portfolio, um ein großes medizinisches Problem, was bis zu 5 Millionen Menschen in Deutschland haben, zu lösen oder dabei zu helfen, das zu lösen. Und ich glaube, auf der Basis lässt sich sehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Deswegen habe ich mich auch im Sommer letzten Jahres sehr schnell dazu entschlossen, diesem Unternehmen und der großartigen Idee, die es verfolgt, zu helfen als neuer CEO. Und bislang habe ich die Entscheidung keinen Tag bereut.
Wie sieht dieses Modell jetzt genau aus und was hat das letztendlich gekostet und was bringt es dann am Ende des Jahres?
Second question first. Wir haben einen Korridor von 5 bis 8 Millionen Euro gehabt, die wir investieren hätten können für die Abfindungen und für die Restrukturierung. Und wir sind mit 5,6 Millionen am unteren Ende der Skala geblieben, obwohl wir sehr attraktive Angebote machen konnten. Ja? Die andere Frage, wie funktioniert das Modell? Also zum einen, wir konzentrieren uns sehr stark auf die Produkte in unserem Portfolio, mit denen wir glauben, das Wachstum am stärksten bewegen zu können, also die am stärksten wachsen können und uns auch hinten raus am längsten Ertrag geben. Das machen wir mit dem eigenen Außendienst, der den ganzen Bund abdeckt, aber in einer Zielgruppe, die verkleinert ist, weil wir uns auf die wirklich potenten Zentren konzentrieren und Ärztinnen und Ärzte, die viele Patienten sehen, die genau in dieser Situation sind, wo wir helfen können. Das heißt, wir haben eine Konzentration auf ein deutlich wertigeres Segment für unser Geschäft von 23.000 Ärztinnen und Ärzte auf 10.000 nach unten gebracht, aber im Potenzial und in der Wirkung, die wir entfalten können, ein deutlich besserer Hebel für uns. Zum anderen addieren wir natürlich Dinge, die es bislang nicht gab bei Apontis Pharma, also zum Beispiel Direktmarketing-Aktivitäten, die die Arbeit des Außendienstes unterstützen oder separat einzelne Produkte treiben können. Wir machen Medico-Marketing, das heißt, wir wirken mit guten medizinischen Fortbildungen in die Gemeinde, gehen in den Dialog. Und jetzt kommt das Letzte zu dem Punkt, wir werden die Organisation an der Stelle skalierbar machen. Das heißt, wir werden mit Partnern uns zusammentun, die uns noch weitere Kanäle öffnen können. Das heißt, unser Share of Voice wird sich übers Jahr deutlich erhöhen, sodass wir im 4. Quartal diesen Jahres schon mit einem schönen Ergebnis beim Wachstum der einzelnen Produkte rechnen können.
Mercedes-Benz CEO Ola Källenius krönt sich zum Topverdiener unter den DAX-Managern mit einem Jahresgehalt von 12,74 Millionen Euro. Gefolgt von Theodor Weimer von der Deutschen Börse und Belén Gario von Merck. Eine Tarifeinigung bei Lufthansa sieht für das Kabinenpersonal eine Gehaltserhöhung von insgesamt 17,4% über 3 Jahre vor, ergänzt durch eine einmalige Inflationsausgleichsprämie. Kommen wir zu unserem Halinka Börsenradio Echtgelddepot. Nochmal zur Erinnerung, wie funktioniert's? Start war im August 2019 mit einer Startsumme von 25.000 Euro in bar. Es ist quasi so eine Art Aktienspardepot. Jeden Monat werden vorläufig nochmal 1.000 Euro als Sparplan eingezahlt. Wir hatten ja schon auch was zu verkraften, den Verlust zum Beispiel von Wirecard, auf und ab mit Corona und Co. Das wissen Sie vielleicht selber. Das Geld kommt vom Börsenradio und das Wissen und die Kaufentscheidungen und Verkaufentscheidungen kommt vom Team um Halinka von Aqfif International aus Zürich. Herr Halinka, wo steht das Depot heute im April 2024?
Also jetzt gerade soeben haben wir einen Stand erreicht von 108.000 Euro inklusive des Cash. Dazu muss ich eines sagen, das absolute Allzeithoch des Depots war bei 107.000 vor einem Monat. Es sind ja jetzt noch 1.000 dazugekommen. Was erfreulich ist natürlich, dass wir jetzt quasi auf diesem Level des Allzeithochs geblieben sind, trotz der Korrekturen der letzten Wochen. Das ist natürlich absolut herauszustellen. Zu den Titeln an sich möchte ich nur ganz kurz nicht auf das Ganze eingehen. Es gab keine Mutationen. Wir haben etwas Cash. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Dazu möchte ich natürlich sagen, zu den wichtigsten Positionen. Natürlich Nvidia, trotz der Korrektur der letzten Zeit, immer noch mit 920% seit Kauf.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Mein Name ist Andrea Gerhardt.
Mein Name ist Frank Fercher.
Wir reden hier über alles, was die Wirtschaft bewegt.
Wir sprechen über alle wichtigen Fragen, zum Beispiel, welche technischen Innovationen beeinflussen denn eigentlich das moderne Unternehmertum? Oder mit welchen Strategien kann der aktuelle Fachkräftemangel effektiv bewältigt werden?
Hört rein.
Überall, wo es Podcasts gibt.
VAT, natürlich die Schweizer KI-Fantasie mit etwa 193% im Plus. Gut, Apple mit 140% nahezu. Dann die BYD, auch ein Verdoppler. Gut, dann kommen die Klassiker wie Mastercard, Hannover Rück und so weiter und so weiter. Da will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen. Worauf ich eingehen möchte, ist natürlich insgesamt die Gruppe der Schweizer KI-Unternehmen. Und das ist in erster Linie natürlich VAT und die Comet, die auch seit Kauf mit 21,5% zu Buche steht. Das ist sehr, sehr erfreulich. Und ein letzter Satz noch zu Lonza. Eine massive Erholung, ein großer Turnaround. Wir haben unten erfolgreich nachgekauft. Das ist auch noch besonders klar herauszustellen. Da dürfen wir die Spannung mit Spannung auf die kommende Quartalssaison bei diesen Unternehmen schauen.
Bei Lonza, wieso ist das Comeback so stark?
Gut, Lonza ist vielleicht psychologisch besonders hervorzuheben, weil Lonza hatte ja diesen riesen Boom gehabt, als sie die Partnerschaft mit Moderna betreffend der Covid-Impfstoffe eingegangen ist. Moderna hat ja dann die Produktion runtergefahren, natürlich Gottlob aufgrund des Rückgangs der Pandemie. Und das hat sich dann auf Lonza natürlich insofern ausgewirkt, dass Lonza sich mehr als halbiert hat. Ist also absolut abgestraft worden. Dann ist der CEO gewechselt worden, das war sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Neue Partnerschaften, neue Kooperationen, Margenziele wurden angepasst und das Papier hat ein riesen Comeback erlebt. Die Analystenhäuser überschlagen sich im Moment mit Kaufempfehlungen und mit Kurszielen, die deutlich über dem jetzigen Niveau liegen. Vielleicht für alle, das Papier war deutlich unter 400, wir sind jetzt bei wieder 540 angelangt. Seit Kauf nur noch minus 2,1% aufgrund des guten Einkaufs relativ auf dem tiefen Niveau. Und unser Kursziel liegt nach wie vor bei 660, also wir haben noch selbst bei unseren Kurszielen 20% nach oben. Wobei die anderen Kursziele der großen, zum Beispiel JP Morgan, Goldman, die sehen das Papier noch einmal deutlich höher als wir.
Gerresheimer spürt den Druck durch abnehmende Lagerbestände bei Pharmakunden, bleibt aber optimistisch für das zweite Halbjahr. Amazon wurde zu einer Zahlung von über einer halben Milliarde Dollar wegen Patentrechtsverletzungen im Zusammenhang mit seiner Cloud-Sparte AWS verurteilt.
Jahreszahlen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Michael Bülter. Ich bin der CFO der Stemmer Imaging AG seit 2020 im Unternehmen, dementsprechend knappe 4 Jahre mit an Bord.
Stemmer Imaging, ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie, und das Thema braucht man zum Beispiel zur automatisierten optischen Qualitätsprüfung von Serienfertigungen. Mein Name ist Andi Groß vom Börsenradio. Herr Bülter, wir sprechen heute zum einen über die endgültigen Zahlen 2023, daraus resultierend dann das Thema Dividende, Ausblick, den geplanten Markteintritt in den USA und den Umzug nach München, auch das ist ja geplant. Also viele Themen, steigen wir ein. Mit den Zahlen Umsatz und Ergebnis in 2023 gehen leicht zurück. Umsatz um 6% auf 146 Millionen, EBIT um 10% auf 22 Millionen. Warum der Rückgang und wie interpretieren Sie das?
Der Rückgang im letzten Jahr, wir haben es ja gesehen, nach einem ersten starken Halbjahr, wo wir noch profitiert haben von einem hohen Auftragsbuch, haben wir gesehen, dass im zweiten Halbjahr der Gesamtmarkt nach wie vor aufgrund von hohen Lagerbeständen bei unseren Kunden, aber auch auf der rezessiven Stimmung, die Auftragseingänge bei uns zurückgegangen sind, entsprechend auch die Umsatzentwicklung zurückgegangen sind, sodass wir da im Umsatz leicht rückläufig waren. Was das EBIT oder was für uns zentraler eigentlich ist oder Steuerung Größe ist, das EBITDA angeht. EBITDA mit 27 Millionen im Vergleich zu 28,2 Millionen im Vorjahr. Das war ja noch zusätzlich belastet durch Einmalaufwendungen für die weitere Integration unserer iberischen und lateinamerikanischen Tochtergesellschaft in Feimon, die wir in dem Zuge auch in Stemmer Imaging umfirmiert haben. Da hatten wir Sonderaufwendungen von ungefähr 1,3 Millionen Euro, sodass wir, wenn wir diese Sonderaufwendungen normalisieren, tatsächlich einen EBITDA von 28,3 Millionen sehen, also auch über dem Vorjahreswert von 28,2 Millionen und eine EBITDA-Marge von 19,3%. Insofern kann man sicherlich sagen, Licht und Schatten, Umsatzentwicklung, nicht so, wie wir uns das zu Beginn des Jahres vorgestellt haben, aber ich glaube, durch eine starke Entwicklung der Bruttomarge, aber auch ein starkes Kostenmanagement, sehen wir ein durchaus zufriedenstellendes EBITDA und auch EBIT.
Dividende heben Sie an auf 2,70 Euro, trotz Buy and Build und trotz Rückgang beim EPS dann letztendlich. Warum tun Sie das?
Naja, wir haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall mehr als 70% unseres Bilanzgewinns auszuschütten. Dieses Jahr sind wir dann bei etwas mehr als einer Vollausschüttung. Wir sehen einfach mit Blick auf unsere Cash Generation, dass wir in der Lage sind, diese Summen auch zu erwirtschaften. Und man sieht ja an unserem Free Cashflow aus 2023 19,3 Millionen Euro, dass wir da wirklich in der Lage sind, das auch zu erwirtschaften und uns dann eben auch nicht so schwer tun, eine Dividende in der Größenordnung zu zahlen.
Ja, das war schon wieder für heute die Börse in Kürze. Die Börse in Langform gibt es auf börsenradio.de. Bleiben Sie investiert, bleiben Sie informiert. Bis zum nächsten Mal und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf und bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de